Herzlich willkommen zum Frontispitz-Literatur-Podcast, Folge 173. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir natürlich wieder die wunderbaren, die einzigartigen, die umwerfenden Alexander Röske und Max Bringmann. Grüß euch.
Hallo.
Hallihallo.
Wie geht's euch? Seid ihr fit?
Alter.
Ja, Entschuldigung, okay.
Ja, ich dachte, was ist das denn? Nein.
Wie geht's euch?
Mir geht's sehr gut.
Es tut mir leid, ich dachte, wir wie immer so ein bisschen Smalltalk vornweg, bevor wir in die harten Fakten einsteigen. Und,
Kannst du knicken.
Das ist eine Folge, in der wir einmal ein Jubiläum von uns feiern. Diesmal wird dran gedacht. Das ist unsere 50. reguläre Buchbesprechung.
Das ist sehr cool.
Ich wollte es nur sagen. Das hätte ich jetzt...
Mir geht's gut, Philipp. Das Schuljahr neigt sich endlich dem Ende. Das ist schön. Und langsam aber sicher werde ich ein bisschen entspannter. Die Wahlen sind vorbei. Auch das ist schön.
Oder
über das Ergebnis verlieren wir einfach keine Worte. Und gebe die Frage an dich zurück. Wie geht's dir denn?
Gut soweit. Überraschend müde. Ich weiß nicht warum. Aber ansonsten war heute im Buchladen, habe mir Krieg und Frieden bestellt. Mal gucken, ob ich das dieses Jahr noch unterbekomme. Ich bin voll happy und voll fein. Ja, back to topic. Unsere 50. Buchbesprechung. Da haben wir eine ganz besondere Perle uns rausgepickt, beziehungsweise uns wurde eine ganz besondere Perle aufs Auge gedrückt.
Ja.
Dazu kommen wir aber gleich. Vorher gibt es noch ein paar News. Also es ist Sommer, eigentlich passiert gerade nicht viel auf dem Buch, so im Buchmarkt. Habe ich so das Gefühl. Aber eine News ist, dass Bill Gates Autobiografie Source Code am 4. Februar 25 erscheint bei Piper. Wen das interessiert, da kann man nochmal gucken, ob wir alle gechippt sind oder nicht. Und ansonsten...
Ich habe noch was. Tagesaktuell. Heute ist der Deutsche Sachbuchpreis vergeben worden.
Ah.
Nämlich an Christina Morina und ihr Buch 1000 Aufbrüche. Die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren. Hab's nicht gelesen. Hab mir jetzt auch nochmal durchgelesen, um was es geht. Ist nicht jetzt so unbedingt mein Thema. Also wenn ich jetzt noch herausragende Rezensionen lese, dann vielleicht, aber gerade, weiß ich nicht.
Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer heutigen Buchbesprechung. Und um diese einzuleiten, wird uns Alex jetzt erklären, warum es dazu gekommen ist. Also nennen uns, wir wissen ja, warum es dazu gekommen ist. Wir müssen nämlich immer noch ein bisschen Asche auf unsere Häupter streuen.
Ja,
aber für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wird jetzt Alex kurz erklären, die wahren Hintergründe hinter der heutigen Buchbesprechung.
Ich drehe das Ganze um. Zuerst erkläre ich, warum wir es lesen und dann erkläre ich, was wir eigentlich lesen. Passt übrigens auch zur 50. Folge. Das war aber nicht beabsichtigt. Das habe ich zum Zeitpunkt der Auswahl nicht gewusst. Ja, ich muss jetzt tatsächlich ein wenig ausholen, denn alles begann damit, dass meinen beiden Companieros meinen Geburtstag vergessen haben. Ja? Also nicht einfach nur, dass sie mir erst nach einer Woche oder nach einem Monat gratuliert hätten. Nein, die beiden haben mir überhaupt nicht gratuliert. Und das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Sowas verlangt Satisfaktion. Und so habe ich mir überlegt, euch so richtig schön eine Schmonzette, so ein richtig schönes Groschenheft vorzulegen und euch zu zwingen, es zu lesen. Das Problem war nur, ich hätte es ja selber auch lesen müssen und deswegen schlief die Idee zunächst wieder ein. Dann kamen aber die schicksalhaften Tage der Leipziger Buchmesse und Philipp war nämlich mit seiner besseren Hälfte zugegen. Und ihr habe ich mein Leid so ein wenig geklagt und ich musste sagen, sie ist ja da auch eiskalt. Ich hatte ihr dann gesagt, was ich eigentlich vorhätte und ihr einziger Kommentar war, und mach doch. Und da war die Idee auf einmal wieder da. Und dass es unser heutiges Buch geworden ist und eben keine seichte, das habe ich mir jetzt auch extra aufgeschrieben, keine seichte Liebesarzt verlorene Tochter Cowboy Ranch im australischen Outback Geschichte, habt ihr zwei und unsere Hörerinnen und Hörer Bud Spencer zu verdanken. Ich bin ja nun mal ein großer Fan von Bud Spencer und ein paar Tage nach der Buchmesse lief im Fernsehen Plattfuß am Nil. Übrigens mein Lieblingsfilm, wo Bud Spencer alleine spielt. Und da gibt es diese eine Szene, in der Plattfuß, also Bud Spencer, den Job eines Personenschützers angeboten bekommt für, ich glaube, $5,000 im Monat. Und das erzählt er seinem Helferlein Übrigens wunderbar gespielt von dem grandiosen Enzo Cannavale. Kennt heute keiner mehr, ist ein fantastischer italienischer Schauspieler gewesen. Und dieser ist ziemlich erstaunt, denn $5,000 wären ja viel, viel mehr als das, was Jerry Cotton verdient. Das ist der Meisterdetektiv, den er gerade liest. Übrigens im Original ist es ein ganz, ganz anderer Detektiv, den er liest. Das sieht man in einer späteren Szene, in dem er das Buch dann auch tatsächlich in der Hand hat. Aber warum Jerry Cotton in der deutschen Verfilmung genannt wurde, dazu komme ich später noch. Mir sagte Jerry Cotton zu dem Zeitpunkt wirklich gar nichts. Also habe ich mal danach gegoogelt, also wirklich nur aus Lust und Dollerei, ohne Hintergedanken bezüglich unseres Podcasts. Und ich war dann sehr erstaunt, dass Jerry Cotton eine in Deutschland erschienene oder aus Deutschland stammende Krimiserie ist und dass Jerry Cotton zumindest was die Verkaufszahlen angeht, die vermutlich erfolgreichste Krimiserie auf diesem Planeten ist. Und an der Stelle kam mir dann unser Podcast wieder in den Sinn, denn wenn man sich so den Wikipedia-Artikel mal grob liest, dann könnte man fast schon zur Überzeugung kommen, dass eine Nichtkenntnis von Jerry Cotton sowas wie eine Bildungslücke darstellt. Mhm. Und als ich dann noch gelesen habe, dass mittlerweile weit über 3400 Bände erschienen sind, was ich ziemlich krass fand, dachte ich mir dann so, okay, da wird es doch irgendwo einen Titel geben, in dem irgendwie Geburtstag drin steht oder der irgendwas mit Geburtstag zu tun hat. Und tatsächlich gab es dann auch einen solchen Band und zu meinem Glück ein Antiquariat in Koblenz, viele Grüße an der Stelle, hatte tatsächlich genau von diesem Exemplar auch noch drei Bücher vorrätig, die ich mir für einen Obolus gekauft habe. Und an der Stelle dachte ich, oder kaufen wollte, und an der Stelle dachte ich mir, zum Geburtstag wünsche ich mir einen Toten. Das ist nämlich der Titel des heutigen Buches. G-Man Jerry Cotton, zum Geburtstag einen Toten. Den habe ich gekauft, euch dann übergeben. Und ich bin wirklich gespannt auf die heutige Diskussion. Aber ich bilde mir ein, so ein wenig herausgehört zu haben, ihr nehmt mir das nicht ganz so übel. Weil es, weiß Gott, nicht das schlechteste Buch ist, was wir in unserem Podcast vorstellen werden.
Vermutlich nicht, nein. Das,
sehr schön, sehr schön.
So viel kann man ja vielleicht schon sagen. Dann stell uns doch...
Ja, habt ihr noch ein paar Anmerkungen, sonst würde ich nämlich gleich weitermachen. Und in Anführungszeichen zum Autoren kommen, du hast das ja so schön schon gesagt vorhin, das müssen wir wirklich in Anführungszeichen lassen, denn ich kann euch keinen Autoren präsentieren. Philipp meldet sich, Philipp,
ja. Ja, genau, noch als kurze Anmerkung, ich bin mit diesen Groschenheften gar nicht so unvertraut, tatsächlich aber nicht aus lesender Sicht, sondern es gibt eine zweite Serie, die auch aus Deutschland stammt und ähnlich großen Erfolg hat, wenn auch nicht ganz so großen Erfolg. Geisterjäger John Sinclair.
Ja.
Der Scotland Yard ist das, glaube ich, also Großbritannien. Und ist eher so eine Horrorserie, auch wahnsinnig erfolgreich. Mhm. Vor allen Dingen auch wahnsinnig erfolgreich gerade im Hörspielsegment. Mhm. Und ich habe ich weiß gar nicht, wann ich die kennengelernt habe, irgendwann in irgendeinem meiner Jobs, wo ich ganz stumpf arbeiten musste und irgendwas zum Hören brauchte, waren dann irgendwann Hörbücher, hat mich dann immer so eingelullt. Das heißt, ich brauchte irgendein Hörspiel, wo ein bisschen was passiert, also am besten mit verschiedenen Sprecherrollen, dass man ein bisschen wach bleibt und ein bisschen dran bleibt. Und dann bin ich irgendwann drauf gestoßen und habe dann irgendwie diese 110 Folgen, die es damals, oder 100 Folgen knapp, die es damals gab, durchgebinged mehrmals. Und die sind vom Erzählerischen sehr ähnlich. Da kommen wir dann später noch mal dazu. Okay. Das wollte ich nur einwerfen. Also grundlegend, das Prinzip kenne ich. Und ich war sehr, sehr, sehr glücklich, dass die Jerry Cotton-Hefte, nicht wie die John Sinclair-Hefte, in Spalten verfasst sind. Dass man pro Seite so zwei oder drei Spalten hat. Sondern dass sie wirklich als Prosa-Reinform, nee gut, Prosa ist das andere auch, aber eben nicht im Spaltenformat.
Ganz, ganz wichtig. Was wir heute lesen, ist nicht aus der Heftreihe, sondern das ist eine eigens erschienene Auflage als Taschenbuch.
Ah.
Es gibt Jerry Cotton tatsächlich in diesen typischen Heften, in diesen Arztromanheften, wie man sie kennt. Gibt's, das ist eigentlich die eigentliche Erscheinungsweise, bis heute übrigens. Du hast John Sinclair angesprochen, es gibt noch eine dritte Reihe hier aus Deutschland, die ebenfalls das Nonplusultra weltweit fast schon darstellt. Perry Rhodan.
Stimmt.
Stimmt. Ja, Ich würde sagen, aus dem Science-Fiction-Segment stammend fast noch erfolgreicher als Jerry Cotton. Mhm. Zumindest was die Verkaufszahlen angeht. Aber dazu komme ich gleich. Ich würde jetzt gerne ein bisschen was über die Geschichte von Jerry Cotton erzählen. Und dann ist auch klar, warum wir hier keine Autorin nennen können. Ursprung hatte Jerry Cotton tatsächlich im Bastei-Verlag. Der ist Ende der 1940er Jahre gegründet worden. Und in den 1950er Jahren hat der Bastei-Verlag eine Heftromanreihe namens Bastei-Kriminalroman herausgegeben. Und der 48. Heftroman dieser Reihe war dann auch der allererste Jerry Cotton-Band mit dem Titel Ich suchte den Gangsterchef. Schon ziemlich wuchtig, der Titel. Der erschien 1954 und geschrieben von Delfried Kaufmann. Jetzt musste ich nur mal aufpassen. Delfried Kaufmann, also dem Erfinder, wenn man so möchte, von Jerry Cotton. Und da gibt's noch ein paar Funfacts dazu. Kaufmann war nämlich gar kein Hobbyautor, er war allenfalls Hobbyautor, so. Und arbeitete eigentlich beim Waschmittelhersteller Henkel in Düsseldorf. Es gibt so eine Legende, die besagt, dass seiner Frau, dass sich die Frau von Kaufmann außerordentlich geschämt hat, dass ihr Mann Heftchen schrieb. Das fand ich sehr lustig. Und die Ursprungsidee zu Jerry Cotton war eigentlich ein Witz gewesen, denn Kaufmann wollte das Krimi-Genre ursprünglich mit einem Jeremias Baumwolle veralbern. Und von Jeremias Baumwolle hat sich dann eben Jerry Cotton ist zurückgeblieben. Erschienen sind die ersten rund 20 Geschichten um Jerry Cotton innerhalb der Bastei-Kriminalroman-Reihe. Und ab Mitte 1956 wurde Jerry Cotton, weil er so unfassbar beliebt war bei den Lesern, dann auch erstmals als G-Man Jerry Cotton als eigenständige Reihe fortgeführt. G-Man ist alter Slang-Ausdruck für einen FBI-Agenten, also da war man schon ziemlich cool drauf. Ab 1963 erschienen außerdem zu den Heftchen zusätzlich eine Taschenbuchreihe. Ich vermute im monatlichen Tonus vielleicht etwas schneller. Und aus dieser Taschenbuchreihe lesen wir heute ein Buch, nämlich Band 42, zum Geburtstag einen Toten. Bis heute erschien und erscheint Jerry Cotton aber in allererster Linie wöchentlich als Heftroman. Der letzte übrigens vor ein paar Tagen am 8.6. mit dem Titel Geschwisterbande. Insgesamt war das der 3495. Band der Jerry Cotton-Reihe. Eine Besonderheit, wir haben es jetzt schon ein paar Mal genannt, die Hefte erscheinen, auch die Taschenbücher, komplett ohne Nennung der Autoren. Tatsächlich gilt Jerry Cotton, auch so wie es auf den Büchern und den Heften platziert ist, so als Sammelpseudonym. Ja, also man zitiert also richtig, wenn man sagt, Jerry Cotton, Doppelpunkt und dann den Titel. Tatsächlich wurden die Autorennamen vom Verlag lange Zeit geheim gehalten. Und erst auf der Rückseite von Band 3000, der erschien 2014, bilde ich mir ein, habe ich nachgelesen, hat der Verlag dann tatsächlich eine Liste von Namen bekannt gegeben. Unter anderem die drei bekanntesten, Rolf Kalmutschak, kennt vielleicht kaum einer, aber sein Pseudonym Stefan Wolf ist schon vielleicht etwas bekannter. Das war der Erfinder der Reihe TKKG. Der hat für Jerry Cotton geschrieben. Dann ein gewisser Helmut, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Rellagerd. Helmut Rellagerd, auch den kennt vielleicht keiner, aber Philipp, du wirst ihn kennen unter seinem Pseudonym Jason Dark.
Das ist der
Erfinder
von John Sinclair, genau.
Genau, Geisterjäger John Sinclair und der wahrscheinlich mir zumindest bekannteste Autor, niemand Geringeres als Wolfgang Holbein, hat für Jerry Cotton geschrieben. Das fand ich sehr nice.
Warte mal, du hast gerade gesagt, wie viele Heftromane gibt es jetzt bei Jerry Cotton? 3000?
Am 8.6. erschien der 3495. Also nächsten geil. Monat werden die 3500 voll gemacht.
Damit ist es die längste Reihe. Perry Roden kommt auf 3277.
Okay,
cool. Also Band 3277 erscheint am 7.6. oder ist am 7.6.24 erschienen. Und John Sinclair kommt auf 2766. Damit ist
Jerry Cotton.
Das
ist so krass.
Es ist, während Sinclair auch erst 73 anfing und Perry Roden,
ich glaub, Du bist in den 60er Jahren.
Der fing in den 60ern. Der war sogar früher. Der fing 61 an. Das heißt, der könnte dementsprechend älter sein als. Ja, doch, müsste er. Jerry Cotton fing ja erst. Nee,
Jerry Cotton fing 1954 erschien der erste Band.
Ah, okay.
Also. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, bei den Autoren. Also es sind heute etwa 100 Autoren bekannt, die an Jerry Cotton mitgeschrieben haben oder hatten. Man schätzt aber, dass es noch weitere, bis zu 80 weitere Autoren gegeben haben könnte und dass man die Namen weiß. In den 60er Jahren war Jerry Cotton auch derart beliebt, dass man ein gutes halbes Dutzend seiner Romane auch verfilmt hat. Wird gleich nur als B-Movies. 2010 gab es dann nochmal eine Neuverfilmung. Natürlich wurde Jerry Cotton von der Literaturkritik von Anfang an belächelt und nicht unbedingt ernst genommen. Also das Heftigste, was ich gefunden habe, war Jerry Cotton, das sind eher Romane für die Unterschicht. Nichtsdestotrotz, bis heute sind weltweit über 930 Millionen Hefte verkauft worden. Was einfach mal eine absurd hohe Zahl ist. Und selbst wenn man die 3000, jetzt mittlerweile fast 3500 Hefte nimmt oder 3500 Bände, wenn man einfach mal 930 Millionen durch 3500 teilt, kommt man auf knapp etwas mehr als 260.000 Hefte pro Ausgabe. Das ist halt einfach unnormal. Also für den Bastei Verlag ist das eine Goldgrube, sondersgleichen. Jerry Cotton wird heute in 13 Sprachen übersetzt und in knapp 50 Ländern verkauft, mit Ausnahme der USA. Kurioserweise, wenn gleich Jerry Cotton in New York, also in den USA spielt, können die Amerikaner damit gar nichts anfangen. Für den ist der einfach viel zu deutsch, viel zu europäisch. Nichtsdestotrotz, es heißt, dass vor allem der Erfolg von Jerry Cotton dazu beitrug, dass der damals eigentlich klamme und fast schon pleite gegangene Bastei-Verlag in den 50er Jahren keine 10 Jahre später sich mit Hilfe von Herrn Lübbe den Bastei-Lübbe Taschenbuchverlag gründen konnte. Heute einer der größten Verlage, die wir hier in Deutschland haben. Und wenn man das alles nimmt, was ich eben gesagt habe und vor Augen hält, ist klar, warum bei der Synchronisation des eingangs erwähnten Bud Spencer-Films Plattfuß am Nil Jerry Cotton erwähnt wurde. Jeder Zuschauer im Kino, jeder Zuschauer am Fernseher wusste mit Jerry Cotton ganz einfach was anzufangen. Jerry Cotton war über lange Zeit hinweg in Deutschland Popkultur par excellence. Und wir haben es heute dementsprechend definitiv mit einem, wenn auch kleinen Stück deutscher Literaturgeschichte zu tun.
Faszinierend.
Das fand ich alles ziemlich, ziemlich nice. Und jetzt bin ich wirklich gespannt auf eure Kurzeinschätzung.
Erstmal machen wir gleich noch die inhaltliche Zusammenfassung.
Ja, gerne.
Aber was ich mich gerade gefragt habe, ob das was ist, was aussterben wird oder ob diese Reihen, also ich würde da jetzt Perry Rhodan und Sinclair mit reinnehmen, noch neue Leser gewinnen können, neue Leser und Leserinnen. Oder ob diese Reihen hauptsächlich immer noch von den alten Fans leben, die seit Urbeginn wirklich diese Reihen kaufen. Also Perry Rhodan, ja, da weiß ich, da gibt es auch einige Fanclubs in irgendeiner Form und Leute, die es gibt, glaube ich, auch mal einen Instagram-Kanal von jemandem, der wirklich alle Perry Rhodans gelesen hat oder gerade liest oder in irgendeiner Form und dann immer eins vorgestellt hat. Und also da gibt es auch scheinbar einen Fan-Nachwuchs in irgendeiner Form. Aber ansonsten, das sind ja keine Bücher, die dir regulär begegnen. Also nee, die findest du in Bahnhofsbüchereien, aber dann eben eher bei diesen Groschenheften. Und ich weiß nicht, ob man sich da als Otto-Normalleser häufig hinverirrt. Ich bin auch nur darauf gekommen, als ich eben diese Hörspiele kennengelernt habe. Und erst darüber habe ich dann erfahren, als ich mich damit beschäftigt habe, dass das eigentlich Groschenromane sind. Die aber scheinbar also, so ein Millionenpublikum faszinieren. Also die Sprecher bei John Sinclair weiß ich es nur. Jerry Cotton hat auch eine Hörspielreihe, wobei ich glaube, das sind keine Hörspiele, sondern Lesungen. Von Felix Jäger gelesen, glaube ich. Bei John Sinclair ist es populärer. Dort sind die Stimmen, die Synchronstimme von Pierce Brosnan und jetzt Daniel Craig, die den John Sinclair sprechen. Also es sind wirklich prominente Sprecher. Ja, deswegen,
also ich muss
wenn
sagen,
jemand da draußen
Entschuldigung?
Nee, ich wollte nur sagen, wenn jemand von unseren Hörern oder Hörern Jerry Cotton regelmäßig liest oder irgendwie dazugekommen ist, schreibt uns gerne mal bitte. Also, oder ob ihr die Figur überhaupt kennt oder diese Romane oder sowas. Oder vielleicht auch von euren Eltern oder sowas oder Großeltern, die das vielleicht gelesen haben oder gesammelt haben. Würde uns echt mal interessieren.
Da frage ich euch doch gleich mal, kanntet ihr Jerry Cotton? Also bei mir wirklich, ich hatte mal irgendwo gehört, klar, bei Bud Spencer, aber ich habe das immer für eine amerikanische Krimiserie gehalten und habe das nie beachtet. Hätte ich jetzt vor kurzem halt nicht jetzt explizit danach Wikipedia gefragt. Der ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich kann mich auch nicht erinnern, die Bücher und die Hefte von Jerry Cotton haben ja nur doch ein recht markantes Aussehen. Also dieser schwarze Hintergrund mit einem roten Bild vorne drauf. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die jetzt mal irgendwo gesehen hätte. Also Jerry Cotton ging an mir komplett vorbei. Aber das ging euch ähnlich, wie ich jetzt gesehen habe.
Jein, ich kannte nur die Jerry Cotton Reloaded Hörspielfolgen, beziehungsweise da habe ich mal ein, zwei gehört, aber dadurch, dass das dann Lesungen waren, bin ich da irgendwie relativ, also hat mich das irgendwie nicht gefangen genommen, das war nett. Aber, und ganz ehrlich, der Kinofilm von 2010, hast du gesagt, ne? Mhm. Das Cover von diesem Film sieht eher aus wie eine Persiflage. Das ist, sieht nicht aus wie ein Film, den man ernst nimmt. Das sieht nicht aus wie
eine deutsche Produktion mit Christian Tramitz, glaube ich, kannst du vergessen.
Ja, das ist halt so. Also doch eher was Humoristisches.
Ja, wahrscheinlich.
Versucht Humoristisches. Ja, okay.
Gut. Philipp, magst du uns eine Zusammenfassung geben? Grob Zusammenfassung geben?
Großwetterlage New York. Zwei der mächtigsten Unterweltgrößen. Roy Cartinogues, genannt Cato, und Toro Massena, der Stier, streben die alleinige Nachfolge des verstorbenen Gangsterbosses Happy Genovese an. Es liegt Spannung in der Luft, als kürzlich bekannt wurde, dass sich beide in New York aufhalten. Währenddessen feiert Jerry Cotton, seinerseits Ermittler beim FBI, seinen Geburtstag. Neben allerlei Kollegen und Freunden finden sich auch einige windige Typen aus der Unterwelt zu seiner Feier ein. Einen mysteriösen Anruf und eine Leiche im Aufzug später findet sich Jerry Cotton plötzlich mittendrin zwischen den Fronten im Kampf um die Krone der New Yorker Unterwelt. Entführungen, Schießereien, halsbrecherische Verfolgungsjagden, Hightech-Identitätsdiebstahl, Betäubungsmittel und verführerische Frauen und mehr Wendungen als im Reitsport runden diesen Krimi-Thriller ab. Ja.
Das hast du sehr, sehr schön gemacht. Wirklich. Applaus, Applaus.
Ich wollte ein bisschen den reißerischen Ton des Heftes treffen, ohne gleichzeitig irgendwie alles zu verraten.
Ach so, vielleicht eine Sache noch vorneweg für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich hatte euch ja so ein wenig gebeten, mal das Buch so unter den Gesichtspunkten zu lesen, wie wir Deutsche, es ist ja eine deutsche Produktion, wie wir Deutschen uns die USA vorgestellt haben zum Entstehungszeitpunkt. Oder umgekehrt, was halt an diesem Buch typisch deutsch ist, dass die Amerikaner sagen, ey, nee, damit können wir nichts anfangen. Ist euch da was aufgefallen? Ohne jetzt tatsächlich eine ganze Menge. Also hab ein paar schöne Gimmicks, habe ich mir mal rausgesucht.
Okay, bin ich echt gespannt. Also ich hatte nur dieses B-Movie-Feeling. Also ich kann dir nicht sagen, was explizit sich danach angefühlt hat. Vielleicht der Mangel an tatsächlichen Informationen. Also alle Informationen, die in diesem Buch stecken, fühlen sich so ein bisschen an wie Informationen, die du aus einem Lexikon hast oder aus einer von einer Straßenkarte, also ohne selbst da gewesen zu sein. Und dann eben dieses permanente B-Movie-Gefühl, so nach dem Motto, es fühlt sich so an wie jemand, der sich die USA vorstellt. Also der Slang, dieser unterschwellige Sexismus, der auch eine Rolle spielt. Und diese Coolness auch. Es wird auch viel geknurrt. Und es ist schon wild. Es ist schon echt wild. Ja, schön. Max?
Ich werde erstmal mein Zwischenfazit geben oder meine Kurzeinschätzung, bevor ich diese Frage beantworten kann oder möchte. Denn ich habe das Buch als genau das gelesen, als was es gedacht ist. Nämlich ein kleiner, kurzer Krimi für zwischendurch. Und das heißt, all mein analytisches Denken habe ich quasi ausgeschalten und stattdessen eingeworfen, wie lösen wir diese Geschichte jetzt auf? Also wie bringen wir das jetzt zu einem Abschluss? Und deswegen kann ich sagen, wenn man das so liest, mir hat das echt Spaß gemacht. Ich wollte ganz dringend rauskriegen, wer es jetzt war. Wo ist hier noch ein Fallstrick? Wo ist ein Fallstrick quasi angedeutet, aber der ist dann gar keiner. Natürlich hat das Buch ganz viele grobe literarische Schwächen. Aber über die kann ich ganz happy hinwegschauen, weil ich mich wirklich unterhalten gefühlt habe. Ich muss allerdings auch zugeben, gib mir noch 2 Wochen und ich weiß nichts mehr. Und ich glaube aber, genau so sind die Texte gedacht. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, also Jerry Cotton war mir jetzt nicht unsympathisch. Der war völlig, also mir hat es wirklich einfach Spaß gemacht. Es war wirklich einfach witzig.
Sehr schön. Ich habe mich auch so ein bisschen an James Bond Light erinnert gefühlt. So ohne diesen weltbewegenden, dramatischen Aspekt. Es gab keinen Superschurken, der irgendeinen Laser auf die Erde richtet. Aber grundlegend, alleine was er alles macht in diesem dünnen Heftchen, war so James Bond-like. Und ich gebe dir vollkommen recht. Also dieses hohe Tempo der Geschichte führt dazu, dass du überhaupt gar keine Zeit hast, dir groß Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt ein gutes Buch ist oder nicht. Weil es passiert permanent irgendwas. Erst fällt dann Toter aus dem Fahrstuhl, dann wird er entführt und dann passiert schon das Nächste. Bam, 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 bam. Also so eins nach dem anderen. Es gibt da keine ruhige Minute in diesem Heft. Also hinter jeder Wendung gibt es noch eine Wendung und dahinter ist noch eine Wendung. Also selbst die Wendungen haben Wendungen. Und man hat sich irgendwann so, oder ich habe mir dann irgendwann angewöhnt zu sagen, okay, also das ist jetzt offensichtlich, aber das wird es auch wieder nicht sein, weil ja, obviously, die letzten 3 Male war es auch nicht so. Hier kann man ganz viel von roten Heringen und Nägeln sprechen, weil es so ganz offensichtliche Dinge auch gab, wo man wusste, ja, natürlich sagt er gerade nicht die Wahrheit und natürlich muss Jerry Cotton gerade ein bisschen stumpf sein und das nicht verstehen, damit er 2 Szenen später sagen kann, aha, ich wusste, da ist was faul. Und aber das ist vollkommen verschmerzbar, weil du auch nicht noch 500 Seiten später dann erst diese Auflösung bekommst, wie es teilweise in anderen Romanen dann der Fall ist, wo du dir sagst, ach, warum ist der jetzt so blöd? Ach komm, das sieht man doch schon hier, dass das nicht stimmen kann. Und dann 300 Seiten später sagt der Protagonist, ja, aber jetzt komme ich darauf und denkst, ja, danke. Sondern hier passiert das einfach 5 Seiten später und durch das hohe Tempo bist du sofort da. Und dann ist es auch egal und dann passiert schon das Nächste. Und das ist, also es war wirklich sehr unterhaltsam. Ich gebe dir da vollkommen recht.
Das freut mich, dass ihr so positiv drüber redet. Ich muss ja sagen, also inhaltlich ist das Buch ja bisweilen hanebüchender Unsinn. Vor allem das letzte Drittel. Also ich glaube, ich weiß nicht, wann ich ein Buch gelesen habe, was derart konstruiert war, wie diese Geschichte. Nichtsdestotrotz, ihr habt beide recht, es hat Spaß gemacht, die Geschichte zu lesen. Und ich glaube, das ist auch so das Erfolgsrezept ein Stück weit von dieser ganzen Reihe. Max, du hast vollkommen recht, die Erinnerung an das Buch hält 2 Wochen an, aber in 2 Wochen hast du ja schon das nächste, hast du ja schon zwei Bücher bis da oder 2 Hefte schon wieder gelesen. Und ich glaube, das ist auch genau das, was viele Leute irgendwie scheinbar bis heute lesen möchten. Das erklärt, warum so viele Bücher oder Heftchen davon verkauft wurden. Und das ist okay. Das ist vollkommen okay. Und ich bilde mir ein, es ist, weiß Gott, nicht das schlechteste Buch der gesamten Reihe. Es wird sicherlich auch nicht das beste Buch der Reihe sein. Aber dieses Buch ist okay. Man kann sich das mal zur Hand nehmen, man kann das in einem Schritt, in einem Turnus durchlesen und macht nichts falsch damit. Also
es muss man halt auch erstmal schaffen. Es hat halt was von einem Tatort.
Ja.
Wobei man tatsächlich fairerweise sagen muss, Tatorte sind meist besser konstruiert, weil in Tatorten die Drehbuchautoren ganz häufig junge, aufstrebende Talente sind, die wirklich noch was reißen wollen. Also die das als Sprungbrett sehen. Und teilweise hat mich das eher an sowas wie CSI erinnert. Wo du auch Momente hast, wo okay, also diese, ich nehme das jetzt so hin. Und offensichtlich findet das auch niemand innerhalb der Geschichte komisch, dass das jetzt so ist. Aber ja, und das mit dem Hanebüchen im Blödsinn, diesen Moment hatte ich gegen Ende halt so oft, wo ich gedacht habe, was? Warum? Also, und vor allem physikalisch, wie?
Und die Antwort ist immer, warum nicht?
Ja, und es ist dir aber ab einem bestimmten Punkt einfach auch wirklich egal. Und ich, weißt du, was der witzige Punkt ist? Das ist so schön unterhaltsam, dass es einfach auch nicht wichtig ist. Das Buch ist eigentlich so gut, dass du so reingesaugt bist, dass es einfach, ja, du nimmst es einfach als Gott gegeben hin. Das ist wie griechische Mythologie lesen. Nicht ganz so ausgefeilt, das gebe ich zu. Aber von der Grundidee her ist es so dieses, okay, na, wenn Aphrodite so geboren worden ist, dann ist das jetzt so. Das nehmen wir jetzt einfach mal hin und gucken, wie wir von dort aus weiterkommen.
Und so ist es in dem Buch ständig. Die
Geschichte auch.
An dieser Stelle wird Jerry Cotton mit der griechischen Mythologie verglichen. Das ist gut. Wir haben ja quasi die Ilias in Kriminalform vor uns liegen, ja, auf 198
sehr
Seiten.
Sehr schön.
Kurz bevor wir weitersprechen, ich würde jetzt eine Spoilerwarnung aussprechen, denn wir werden jetzt wahrscheinlich auf diverse Inhalte dieses Buches eingehen. Auch wenn das in dem Fall wahrscheinlich Makulatur sein wird. Wenn jemand von euch dieses Buch lesen möchte, hier Pause drücken, lest selber und dann hört euch die Folge zu Ende an. Ansonsten lauscht einfach unserem Gebrabbel jetzt über diese 198 Seiten Popcorn-Literatur. Wir werden jetzt frei von der Leber spoilern. Und was du gerade, der Vergleich mit Tatort oder mit CSI, gebe ich dir vollkommen recht. Beim Tatort ist es immer noch meistens so konstruiert, dass du während des Tatorts ja schon Hinweise gestreut bekommst und miträtseln kannst. Das ist ja die Idee dahinter, dass du schon, na, könnte es der sein, na, für den spricht das, na, das führt aber ja dahin. Du kriegst also die Häppchen vorher geliefert. Und bei CSI ist es ja meistens so, es passiert irgendwas und dann gibt es permanent so Deus Ex Machina-Momente, weil dann plötzlich einer aus der Pathologie kommt und sagt, ich habe noch was gefunden, diese Information hattet ihr noch nicht oder sowas und plötzlich der Fall sich um 180 Grad dreht. Oder plötzlich einfach eine Figur aus dem Off erscheint und sagt, ja, haha, gerettet oder auch nicht gerettet, je nachdem.
Und wie bei deutschen Gerichtsshows, wo ja, kurz vor Ende immer noch so ein Zeuge reinkam, der alles gesehen hat, würde dann auch immer so diesen, ja, warum gucke ich mir die ersten 35 Minuten an, wenn 5 Minuten vor Schluss noch irgendwas Relevantes passiert, was alles auf den Kopf stellt.
Richtig. Das dann wären wir aber bei Ferdinand von Schirach. Er sagt, sie sagt. Das hat mich genau daran erinnert.
Aber ja, okay. Tatsächlich. Aber der Witz ist, und jetzt muss ich mir selber mal auf die Schulter klopfen. Natürlich als Kind in Ferien, das relativ freien Zugang zu einem Fernseher hatte, habe ich auch solche Gerichtsshows geguckt. Aber schon mit 13 habe ich die Struktur durchdrungen, oder ja, doch 13 ungefähr, habe ich die Struktur durchdrungen und gedacht, da wollt ihr mich jetzt eigentlich veralbern, das war dann in den letzten 5 Fällen auch schon so, dass der Aufbau so ist. Und dann habe ich gedacht, nee, also das muss definitiv nicht sein. Also so preisgünstig kriegt er mich nicht. Da müsst ihr euch schon was Besseres einfallen. Und dann stelle ich mir andersrum immer die Frage, es gibt ja Menschen, die gucken das immer noch, also es wird ja jetzt wieder eingeführt, so, also kommt jetzt wieder, habe ich so gehört. Und für die ist das was Schönes und die sind da Fan. Also Richter Alexander Holt oder Barbara Salisch und wie sie alle hießen damals. Ja. Ich hoffe, ihr kriegt jetzt hier Vietnam-Flashbacks.
Ja,
das ist zweimal witzig, aber beim dritten Mal denkst du halt auch wirklich, was zur Hölle? Das ist immer dasselbe. Und das ist das Gefühl, was bei Jeremy Cotton. Ich habe schon bei mir in der Liste Jeremy Cotton geschrieben. Er heißt Jerry Cotton. Was ist bloß los? Weil ich immer an Jeremy Fragrance denken muss, aber
es gibt Gemeinsamkeiten gewissermaßen.
Sicherlich, aber mehr als ein Buch kann ich davon, glaube ich, auch nicht lesen, weil dann wird es mir wahrscheinlich auf den Sack gehen. Das muss ich ehrlich an der Stelle auch sagen. Also einmal ist schön, einmal ist witzig, aber ich glaube, zu einem zweiten wird es nicht kommen. Dafür ist der Kultfaktor noch nicht groß genug, für mich zumindest.
Ja, ich glaube, da braucht man dann auch irgendwas, was einen ein bisschen anfixt. Deswegen, ich weiß nicht, wie das bei Jerry Cotton ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich ist wie bei, John Sinclair zum Beispiel oder Perry Rhodan, dass es dann Handlungsstränge gibt, die sich über mehrere Romane ziehen. Ja, also Teil 1, Teil 2, Teil 3. Also, und auch solche Meta-Handlungen, die sich über einen ganzen Zyklus strecken. Dass man sagt, okay, die Hefte 140 bis 210 sind der Verbrecherzyklus. Das sind innerhalb der Hefte, werden einzelne Fälle abgehandelt, aber im Gesamten gibt es eine übergeordnete Handlung, die immer stückweise vorangetrieben wird. Ne? Also meistens funktioniert das so, die ersten Hefte sind alles solche Einzelgeschichten, die in sich abgeschlossen sind, keine übergeordnete Meta-Handlung haben, wo man erstmal guckt, läuft das überhaupt oder es eben durch einen Zufall überhaupt erstmal zum Laufen kommt. Und je länger dann so eine Serie läuft, desto mehr versuchst du natürlich auch, dir auszudenken und die Leute auch am Ball zu halten. Und dann entwickelst du solche Metaplots. Das gibt es ja selbst bei Kinderserien wie TKKG, Tierfragezeichen etc. Ja, Max?
Das ist aber auch gefährlich. Also ich bin eher ein Fan vom Konzept, jede einzelne Folge steht für sich und schwebt völlig im luftleeren Raum, was die Gesamthandlung angeht. Warum? Bei über 3000 Bänden wird es schwierig, sowas so durchzuziehen. Punkt A. Und Punkt B, und das ist aus meiner Sicht James Bond mit Spectre auf die Füße gefallen. Du hast davor 5 oder 4 Filme, die jeweils den einzelnen Bösewicht behandeln. Und das waren teilweise herausragend gute James-Bond-Filme und auch als solche Einzelfilme echt stark gemacht. So, also mein Favorit derzeit immer noch Skyfall, für mich ein herausragender Bond.
Päckchen Toast lassen wir mal außen vor, ne?
Ja, okay. Aber der Film als solcher ist wirklich gut gemacht, das muss ich einfach sagen. Und das Problem ist, dann hast du Inspector und dann ist das quasi der Oberbösewicht von den ganzen Bösewichten davor. Und die Fallhöhe ist dort so hoch, das kann der Film niemals einlösen. Und wenn du so eine Meta-Handlung innerhalb so eines Zyklus hast, muss eigentlich der letzte Band dieses kleinen Zyklus, den es in der Gesamthandlung gibt, immer versagen, weil der ja nicht plötzlich doppelt so lang und viel qualitativ hochwertiger sein kann. Deswegen hoffe ich, dass das eigentlich immer alles so Einzelgeschichtchen sind.
Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das hier ist. Ich kann das immer nur von der anderen Serie jetzt sagen. Und dort haben sie es tatsächlich geschafft, immer jede Folge als Einzelfolge gut zu konzipieren, ohne trotzdem den Metaplot außer Acht zu lassen. Also auch wenn du einfach irgendeine Folge angemacht hast und dann denkst du, ah, okay, da war was vorher, das wäre bestimmt interessant zu wissen. Für die eigentliche Folge war es aber gar nicht so relevant, weil es gab eine abgeschlossene Handlung und dann war auch wieder gut. Also du sowohl als Gelegenheitsleser bzw. Hörer als auch als Dauerleser hast du da sozusagen was geboten bekommen. Und das ist eine Leistung, die man diesen Heftreihen durchaus attestieren muss.
Ja, das stimmt.
Gut. Gut, wir können ja grundlegend so 2, 3 Sachen noch zum Aufbau sagen. Also die Sprache ist einfach, es gibt keine großen Kapitel. Das ist purer dialoggetriebener Handlungsmarathon. Ein purer dialoggetriebener
Handlungsmarathon. Stichwort Kapitel, bloß mal eine Frage.
Ist das bei euch auch so?
Das vierte Kapitel?
Ist die 9.
Ist die, okay, alles klar.
Und ich habe erst gedacht, die wollen mich jetzt hier, irgendwas stimmt hier nicht und vielleicht sind das gar keine Kapitelmarker, sondern irgendwelche anderen Sachen.
Hinweise für den Leser.
Ja, also, weißt du, so 1, 2, 3, 9 und jetzt kommt 27 oder so und dann musst du am Ende dir selber einen Reim drauf machen, warum das jetzt so ist und dann fängt ja mein Gehirn an, irgendwie Zahlenrätsel zu knacken. Aber nein, die haben einfach die 4 falsch geschrieben.
Lustigerweise, ich habe gar nicht gecheckt, also ich habe ja auch gerade gesagt, es gibt keine Kapitel. Es gibt ja Kapitel. Ich hab das so durchgelesen, als wären da keine Kapitel. Ist auch komplett egal, weil es auch zwischendrin Absätze gibt.
Ja, also, wobei ich dir sagen muss, die Kapitel haben dazu geführt, dass ich das Buch am Stück gelesen habe. Und ich kann dir sogar sagen, warum. Weil ich mir immer wieder gedacht habe, ach komm, eins machen wir jetzt noch. Und dann, eins können wir schon noch machen. Und dann sitzt du halt bis nachts 3:30 auf dem Balkon und liest.
Liest Jerry Cotton.
Und ich glaube, die letzten 10 Seiten, da hatte ich dann schon, ich noch Zähne putzen und habe weitergelesen und habe mich fertig gemacht und habe weitergelesen und lag dann im Bett. Und die letzten 10 Seiten habe ich dann im Bett gelesen und bin dann wirklich richtig beseelt eingeschlafen. Das war, dazu führen diese kleinen Kapitelchen, weil wenn du erkennst, okay, jetzt sind noch 100 Seiten, da gib's auf, das wird heute Nacht nichts mehr. Aber wenn du sagst, kommt das Kapitel noch und ja, das Kapitel noch, dann hast du so diese kleinen Steps und die helfen, finde ich.
Ja. Ja, das stimmt. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass gegen Ende immer mehr Metaphern verwendet wurden, die auf den Toro, also den, wie heißt der nochmal? Toro Massena. Genau, hindeuten?
Nee, ist mir nicht aufgefallen. Ich tatsächlich nicht. Max?
Mir auch nicht. Wie gesagt, ich habe mein analytisches Hirn während des Lesens dieses Textes ausgeschaltet. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, es gibt im Lehrplan des Fachs Deutsch das Thema Kriminalistisches. Mhm. Und dann haben wir uns angeguckt, okay, was gehört denn zu einem Krimi dazu? Eine Tatwache, Waffe, ein Detektiv, also jemand, der ermittelt, ein Sidekick gehört dazu, ein Tatort und so weiter. Und dann habe ich mir das so angeguckt und habe überlegt, okay, was haben wir denn überhaupt so für Sachen? Gut, Tatwaffe ist hier ein bisschen schwierig, aber ansonsten ist der wirklich schön klar strukturiert.
Ja.
Das fand ich ganz schön. Da weiß ich nicht, ob ich es dem Buch vorwerfen kann, aber dieses Konzept von jemand ist an der Fahrstuhltür und ist aber schon quasi erstochen und der kann nur noch 3 Worte nuscheln. Das sind so für mich Klassiker. Das ist schon fast Stereotyp, was da geschieht. Oder für mich sind es auch diese unrealistischen Momente, die ich nicht mal böse finde, sondern die habe ich hingenommen, da habe ich im Buch dann auch kurz gedacht, naja, also beispielsweise, der kommt zuerst in dieses Haus von dem Anwalt, wo der Massena vermutet wird.
Dem Ward.
Ja, genau. Mhm. So weit, so gut. Das gesamte Haus ist voller komischer Apparaturen, an denen er gefesselt ist und Tonbandgeräte und was weiß ich nicht alles. Es ist alles voll. 2 Stunden später ist das Haus offensichtlich leer. Und da denke ich mir halt, ja.
Es war ja nur der Keller und es war nur ein Raum und es war ja nicht das ganze Haus.
Ja, wird ja
direkt aber in den Keller
so Momente.
Aber ja, natürlich, es ist
diese Widersprüchlichkeiten. Ich fand zum Ende, wo Jerry Cotton gewissermaßen ins Auto gefesselt ist, im Auto gefesselt ist oder mit einer vermeintlichen Beruhigungsspritze ruhig gestellt ist, wo er dann aber mit letzter Kraft am Ende noch so ein wenig schafft, das Auto zu lenken durch diese Serpentinen mit einem Affentempo. Und 5 Seiten später, nachdem er alles gut überstanden hat, fährt er mit einem Kompagnon, der ihn rettet, zurück und die Abhänge und Berge sind alle voller Schnee und es ist kalt und ist richtig. Ist richtig. Aber das musst du hinnehmen. Das ist halt einfach mal so.
Aber der Kompagnon ist ja für mich wirklich, also das war ein Tiefpunkt. Wie er gerettet wird in dieser Szene. Weil ich schon in dem Moment, wo er dort unter Drogen im Auto, ohne sich wirklich, ohne was tun zu können, ohne bremsen zu können, da habe ich gedacht, wie zur Hölle will der dort jetzt entkommen? Er muss ja entkommen, sonst würde das Buch nicht weitergehen. Und wie das gelöst wird, das kann mir keiner erzählen, dass das geht. Denn der kann nichts mehr tun, aber er kann einen waghalsigen Stunt aus dem Auto raus in den Beifahrerwagen vom Moped oder Motorrad, das kriegt er hin.
Also nee, auf den Sozius-Sitz, da ist kein,
nee, das
kein
Beiwagen
da dran.
Nee, aber das stimmt, aber es las sich kurz so wirklich so.
Ja, es las sich kurz
so, einen Beiwagen,
aber er hat keinen Beiwagen.
Ja, aber
und auch das. Es stimmt ja nicht, diese Drogen, unter die er gesetzt war, die haben ja erst einschläfernd gewirkt und danach aufputschend. Also dementsprechend war er ja gar nicht mehr so gelähmt, da war er ja schon höchst leistungsfähig. Durch die Drogen.
Der fährt mit 90 Meilen
das musst du halt
pro
nehmen.
Stunde
das
eine Serpentinenstrecke runter.
Ja, und klettert aus dem Auto auf dem Motorrad.
Und also, ja, aber Gott sei es drum. Der tiefgreifende Sexismus hat mich an einigen Stellen wirklich abgefuckt. Das muss ich ehrlich sagen, weil ich dann
auch. Ja, dachte, also, am Anfang vor allen Dingen.
Ja, weil
es so war das ist. Jetzt, ja, so ein Mäuschen war das jetzt mal hier. Ich bin gleich da. Was? Es war wirklich derbe sexistisch zum Teil, ja.
Weißt du, was mein Highlight war? Dann könnt ihr jetzt noch drüber zeilen. Wie heißt die Empfangsdame, die eine?
Pussy. Ja, ey. Das war auch, das ging auch gar nicht. Habe ich, glaube ich, einen Zettel dran gemacht.
Das mach, okay.
Sagen sie nicht aber sogar unsere Pussy oder sowas?
Ja, genau. Und ich dachte die ganze Zeit nur, das mag doch nicht euer Ernst sein. Aber das Witzige ist auch dort, ich habe mich da nicht lange drüber geirrt, weil die taucht ja wirklich bloß das eine Mal auf. Dann nimmst du hin, okay. Es gibt übrigens auch eine Femme Fatale, möchte man ja auch mal anmerken. Stimmt. Der Drink, den er ihr mixen möchte, mit 90%igem Rum und da war nichts zum Verdünnen. Wollen die beide blind werden oder was ist los? Das waren so Momente, wo ich dachte, was?
Ich also wahrscheinlich auch so
geht
geil.
Das sogar, aber...
Auch diese er verfolgt und klettert diese Strickleiter darunter. Das ist auch ganz wild, was er da macht von dem Hochhaus und schwingt sich dann rüber und dann kommt er zu ihr zu Phoebe in dieses Apartment und so, ja, lass mal was saufen. Und dann ist plötzlich ganz viel Zeit, ne? Vorher so, wir müssen jetzt schon ranhalten, ne? Das war der Krieg. Und dann, egal, jetzt setzen wir es erstmal hin. Das waren so die James Bond-Momente auch. Ach, großartig. Ich hatte teilweise ein bisschen Bibi in den Augen vor Lachen.
Ich bleibe mal bei der Szene, die ist jetzt relativ am Ende. Natürlich, aber mit dem Motorrad, da gibt es einen Satz bloß. Daran sieht man, dass das kann keine amerikanische Literatur sein. Seite 162. Dieser Phil kommt eben angefahren, also hat ihn schon gerettet, etc., etc. Und da sagt er, dieser Hobel macht 200 Sachen.
Safe.
Der Hobel. Da dachte ich mir, okay, Moment. Gehen wir mal davon aus, das Ganze spielt in den USA. 200 Sachen, vielleicht meint er ja 200 Meilen, kann ja sein.
Ja.
Was etwas mehr als 300 Stundenkilometer gewesen wäre. Es gab keine Serienmaschine zu der Zeit, als das Buch erschien, das mehr als 200 km/h fahren konnte. Es gab aber tatsächlich eine noch gar nicht so lange auf dem Markt befindliches Motorrad, Serienmotorrad, und zwar die Harley-Davidson XLCH Sportster, die tatsächlich 196 km/h fahren konnte. Allerdings im Amerikanischen, kein Amerikaner würde sagen 200 Sachen, das sind 122 Meilen die Stunde.
Ja.
Die würden sich eher die Zunge rausschneiden, als dass die hier irgendwas in km/h erzählen.
Ja, ja, das wird so, ja. Und ein Satz drunter, yeah. Und als du mir dann im D-Zug-Tempo entgegenkamst, habe ich sofort geschaltet. Und da dachte ich, ey, das wäre selbst für einen Übersetzer inakzeptabel, wenn das in Amerika spielt.
Ja, das aber das ist das deutsche Publikum. Du kannst dich irgendwann
zu. Alles gut.
Ach, ist großartig.
So, jetzt sind wir schon am Ende des Buchs.
Ja.
Ich wollte tatsächlich ganz zu Beginn noch, weil es ist dort... Hat mich sehr überrascht, ein sehr, sehr schöner Satz gefallen. Keine Ahnung, eigentlich ist er total dämlich. Gleich auf der allerersten Seite, auf Seite 5 bei mir. Und als ich entdeckte, dass jemand, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Jerry Cotton feiert gerade seinen Geburtstag in seinem Penthouse oder was auch immer das da ist, irgendwo im Wolkenkratzer. Und gefühlt ist die High Society der Stadt und seine Freunde und überhaupt alle da. Und als ich entdeckte, so schreibt er oder erzählt er, dass jemand meine Telefonleitung durchgeschnitten hatte, wusste ich, dass auch die Unterwelt eine Delegation entsandt hatte. Das fand ich einen schönen Satz. Das fand ich einen richtig, richtig schönen Satz. Mehr kam aber leider nicht von dieser
Art. Dann blieb's. Wie gesagt, ich hatte dann nur diese Metaphern, die dann immer kamen, beziehungsweise diese Bezüge, immer wenn es um Toro ging eben. Gab es solche Wortgruppen, die im Zusammenhang damit standen, wie auf die Hörner nehmen oder sowas. Und das waren so
ist mir gar nicht aufgefallen.
Eindeutige, ja. Naja, Bezüge dann immer zu Toro. Aber auch, wie gesagt, dieser Punkt, als ich fand auch diesen Twist dann, dass der eine sich plötzlich als Pastor verkleidet, in diese Kirche geht und dann vor dieser Kirche erschossen wird und dann kommt dieser Schauspieler da raus und schon als dieser Schauspieler auftritt, denkst du dir, das stimmt doch irgendwas vorne und hinten nicht. Und dann, während ich das gelesen habe, habe ich Jerry Cottons Reaktion erstmal genau ironisch gelesen. Als würde er ihm das auch nicht glauben, weil es war so offensichtlicher Schrott, den der da erzählt hat. Und dann aber dachte ich so, Moment, nee, der nimmt das dem jetzt gerade ab. Okay, gut, er muss später drauf kommen, dass das nicht klappt, damit es später... Und siehe da, 50 Seiten später... stellt sich dieser Schauspieler als großer Bösewicht hin und erklärt lang und breit in üblicher Bösewicht-Manier, was er denn getan hat, wie er es denn geplant hat und so weiter. Nur um kurz darauf Opfer eines weiteren Plot-Twists zu werden. Ach, großartig.
Irgendwie müssen die Seiten ja gefüllt werden. Also, was Philipp jetzt gerade ansprach, es geht ja, wie gesagt, um den, so beginnt zumindest die Geschichte, so glauben wir Leser, um den Kampf zweier Mafia-Bosse um die Vorherrschaft eben in New York. Dummerweise wird einer von beiden erschossen eben vor besagter Kirche Und wir Leser sollen glauben, dass es der andere gewesen sei. Und der andere stirbt ein paar Seiten später oder auf den anderen wird ein paar Seiten später ein Bombenanschlag verübt, der noch von dem, der bereits erschossen wurde, in Auftrag gegeben wurde. Sodass wir angeblich, Leser glauben müssen, angeblich, dass die beiden sich quasi gegenseitig umgebracht haben. Aber dem ist nicht so. Denn ein Turnaround folgt dem nächsten. Und wer es am Ende dann war, da kommt ihr nie drauf.
Ja, das war auch echt Hanebüchen. Auch die Auflöser, wie die denn auch wieder gestorben sind. Und dann, und als ob das noch nicht reicht, ne? Weißt du, du hast das alles geschluckt. Du hast geschluckt, dass die beiden sich gegenseitig angeblich umgebracht haben. Dann aber doch nicht. Dann war es der Schauspieler, der so getan hat, es wird er jetzt zum neuen Untergrundboss werden. Hast du auch geschluckt?
Der war es aber
auch nicht. Dann war es der Anwalt, wo du denkst, boah, okay, das ist ein bisschen auch das, dass der das Auto so rammt, dass das irgendwo eine Böschung runterfährt. Boah, weiß ich nicht. Also, aber auch das hast du
aber geschluckt. Kann man hinnehmen.
Alles
gut.
Weißt du, da sitzt du schon leicht Kopfschüttel da und dann Jerry Cotton, der dann sagt, ah, okay, ich fahre da jetzt zu dem Anwalt und konfrontiere den. Und dann geht er da hin und wird mit einer Waffe bedroht. Und dann kommt Phoebe, also die Femme Fatale des Buches, plötzlich aus dem Off als Deus Ex Machina und er schießt und ich so, warum ist sie?
Schon längst vergessen hattest.
Wo ist sie? Und dann kommt diese Begründung, als dann sein Kompagnon Phil da ist, und sagt, ja, Jerry, war das nicht ein bisschen gefährlich, ihn hier zu provozieren? Du wusstest doch wahrscheinlich, er hat eine Waffe, wird auf dich schießen. Dachte, ja, aber er war ein ungeübter Schütze, er hat auf den Körper geschossen. Ich habe hier eine Weste an. Alter, was?
Aber selbst damit kann ich noch leben.
Du standst irgendwie so 10 Meter vor ihm, der hat dir safe die Birne weggeballert.
Ja, aber damit kann ich trotzdem noch leben. Es gibt aber eine Sache, die für mich tatsächlich narrativ nicht geht. Er kriegt es hin, dass der Typ sich selber verrät.
Ja.
Und zwar mit einem Bluff. Mhm. Und das wäre in vielen Fällen akzeptabel. Aber der Typ gilt als der ausgefuchsteste Anwalt aller Zeiten, der craziest Motherfucker alive.
Ja.
Und fällt auf so einen Bauerntrick rein. Und warum sage ich, das geht nicht? Ich kann mit dieser ganzen unrealistischen Kacke, kann ich leben. Das ist völlig okay, das ist in sich akzeptabel. Wenn alles so ist, ist es halt so. Dann sind das hier halt die Gegebenheiten. Aber wenn du mir das gesamte Buch erzählst, dass der so krass ist, dieser Anwalt, dass der jeden rausboxt, dass der es kann, dass der es wirklich einer ist, der dreht dir das Wort dreimal im Mund rum.
Ja.
Und am Ende macht er so einen dilettantischen Fehler, das ist dann nicht mehr akzeptabel, weil dann verrätst du quasi dein eigenes Buch in sich selbst.
Das ganz ehrlich,
ich schwierig.
Ich war zu dem Zeitpunkt schon so mürbe, ich hätte alles genommen. Jetzt ich habe wirklich, ganz ehrlich, nach dem Twist auf dieser Landstraße mit dem nächsten in der Reihe, dachte ich mir so, ach komm, ist mir, also keine Ahnung, da hätten auch kleine blaue Männchen reinkommen können und sagen, wir waren es die ganze Zeit. Ich hätte alles hingenommen. Selbst wenn es am Ende geheißen hätte, Phoebe wäre es gewesen, die Femme Fatale.
Hätte ich auch geglaubt.
Ja, klar, Feuer frei, Freunde, das passt schon.
Ich will euch mal ganz kurz vom Inhalt etwas weglocken. Und Max hatte zwar gesagt, analytisches Denken hat er ausgeschaltet, aber ich glaube, dazu braucht man jetzt nicht analytisch denken. Es geht um die Sonderzeichen in diesem Buch. Mhm. Ich erzähle da gleich noch was dazu, aber ist euch mal aufgefallen, wie unfassbar viele Gedankenstriche der Autor in dieser Geschichte verwendet hat?
Ja, aber fand ich nicht störend.
Ich habe während des Studiums in meinen Seminararbeiten oder sowas, ich habe nie Gedankenstriche verwendet. Ich habe auch keine Semikola verwendet. Habe ich nicht. Bis mich unser geehrter Herr Breitenstein mal drauf ansprach, sagte, Mensch, warum machen Sie das nicht? Lockert doch den Text auf. Das war das alles. Und ich sagte, ja, stimmt, könnte man eigentlich machen. Und dann habe ich mal so ein bisschen bewusst in Texten, die ich so las, auf Gedankenstriche und Semikola geachtet. In Sachbüchern und in Fachbüchern taucht beides sehr häufig auf, also abgesehen jetzt mal unten von den Fußnoten natürlich, aber im fließenden Text. In Belletristik, in Romanen würde ich sagen, weiß ich nicht, ihr könnt das ja mal gerne alle überprüfen, ich würde sagen, in einem ganz normalen Roman so grob ein Gedankenstrich pro Seite, vielleicht ein Gedankenstrich pro Doppelseite, also wirklich selten heute, und Semikola kommen gefühlt eins pro 100 Seiten vor. Mhm. Und jetzt habe ich hier, also wirklich ganz, ganz selten. Und jetzt gibt, wir hatten vorhin schon über das Kapitel 4 oder Kapitel 9 auf Seite dieser Doppelseite 66, 67. So. Ich habe nochmal ganz kurz zu meiner Abschlussarbeit. Ich habe darauf wirklich geachtet, so grob einen Gedankenstrich pro Seite, wie gesagt, abgesehen von den Fußnoten, ein Gedankenstrich pro Seite und ab und zu mal ein Semikolon zu setzen, also abgesehen von den Fußnoten, da waren viele drin, aber ne, in der Summe komme ich also auf Gedankenstriche, A, Seitenzahl und keine Ahnung, eine Handvoll Semikola. In diesem Buch auf Seite 66, 67, auf dieser Doppelseite, gibt es sage und schreibe 8 Gedankenstriche, was ich krass fand. Es gibt ein Semikolon. Es gibt, deswegen Sonderzeichen, 3-mal den Doppelpunkt, allerdings jetzt nicht in Bezug auf wörtliche Rede, sondern einen Doppelpunkt, der andeuten soll, jetzt kommt nochmal was Wichtiges. Und es gibt einmal Punkt, 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 diese 3 Punkte am Ende eines Satzes. Und das gibt's, davon gibt's, abgesehen von den Gedankenstrichen, gibt's das alles schon auf Seite 66. Und jetzt überlegt man, eine moderne Literatur, ein Gedankenstrich pro, maximal noch pro Seite und keine Ahnung, ein Semikolon im gesamten Buch. Wie wahrscheinlich ist denn das, dass Semikolon und Gedankenstrich auf einer Seite in modernen Büchern vorkommt? In diesem Buch haben wir alles auf einer einzigen Seite. Das fand ich sehr, sehr cool. Und dass er auch Semikola sehr häufig verwendet. Weiter hinten ist mir noch eine Seite aufgefallen. Ich glaube 138, 39. Dort sind es nur 3 Gedankenstriche auf diesen beiden Seiten, aber 3 Semikola. Hm. Wird heute einfach nicht mehr verwendet.
Kaum noch,
ne? Literatur. Ja. Wird kaum noch verwendet. Was ich sehr schade finde, weil ich mag beides.
Wie Klammern übrigens auch. Findet sich auch sehr selten. Auch,
ja, stimmt.
Ja, aber Klammern finde ich störend.
Ja, kommt ein bisschen drauf an, ja.
Ich möchte übrigens mal kurz positiv anmerken, Alex, dass du so mehrfach jetzt Semikola gesagt hast, ist für mich eine Wohltat.
Ich habe geguckt, ob es Semikolons oder Semikola heißt. Und das ist wahrscheinlich wie Atlasse und Atlanten.
Es geht beides.
Beides okay. Es heißt aber Atlanten und es heißt Kakteen. Ist halt so, oder? Deswegen Semikola. Ja.
Ja, ich bin da leider völlig offen. Ich nehme alles hin. Dass überhaupt jemand das Wort Semikolon kennt, ist für mich schon eine Wohltat. Deswegen,
sagen,
wenn dann noch der Plural kommt, dann bin ich natürlich zutiefst überzeugt.
Da hört man raus, dass du einfach kurz vor Ende des Schuljahres stehst und einfach sagst, Hauptsache der Satz fängt groß an, hört mit dem Punkt auf, ist mir egal, was dazwischen steht.
Ist auch egal, ob es eine Frage ist, Hauptsache Punkt.
Ja, nee, Hauptsache Anfang und Ende. Wie ist mir vor, und der Inhalt auch. Sehr gut. Ist mir egal.
Ach, ich mache einen harten
Nein, das wollte ich bloß einwerfen, weil das ist mir, ist mir aufgefallen, das fand ich sehr, sehr schön. Das wollte ich mit euch jetzt beiden teilen. Noch eine Sache. Ich habe ja gesagt, es gibt so ein paar Sachen in diesem Buch, die ganz eindeutig zeigen, dass das nur von einem deutschen Autoren stammen kann und die dazu führen, dass wahrscheinlich ein Amerikaner das nicht lesen möchte. Und zwar auf Seite 80, ich weiß jetzt gar nicht, da geht es um den schwarzen Buick. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das vom Anwalt der Wagen war.
Der Buick?
Ab der Seite 80 wird das Nummernschild genannt. Und wenn es etwas in diesem Buch gibt, was typisch deutsch ist, dann ist es das Nummernschild des Buicks, des Anwalts. Wie geil ist das denn? NY-B21865. Also wirklich, wie die deutsche Schreibung eines Nummernschilds soll angeblich dieser Buick halt mit New Yorker Kennzeichen fahren. Ich musste mal gucken, wie amerikanische Kennzeichen tatsächlich lauten. Also in aller Regel sind die amerikanischen Kennzeichen, zumindest im Bundesstaat New York, 3 Buchstaben und 3 oder 4 Zahlen. Aber nicht das, was der Autor hier gemacht hat.
Ja.
Das fand ich sehr lustig. Aber mir kam dann noch ein Gedanke, keine Ahnung, ist eine reine Theorie von mir, und zwar die Zahl 21865.
Klingt nach einer Jahreszahl.
Ich fände das richtig, richtig geil, wenn das das Datum ist, an dem der Autor genau diese Szene geschrieben hat. 21.8.1965.
Könnte sein, weil 66 ist es erschienen, ja.
66 ist es erschienen, genau. Das fände ich irgendwie richtig, richtig nice. Keine Ahnung. Jetzt nur. Wahrscheinlich wird das B auch für den Autoren selbst stehen.
Oder für Buick. Aber ganz kreativ.
Aber das ist, keine Ahnung. Das ist, aber das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, nee, das ist, das, sowas gibt's in den USA nicht. Das machen die nicht. Das machen die nicht.
Ja, das ist schön. Ja, generell, es gibt relativ wenig Anklangpunkte zur realpolitischen oder zur Gesellschaft der USA der 50er und 60er Jahre, also was gerade zu dem historisch passiert ist, so rum. Also wir haben ja dort die Hochphase der Bürgerrechtsbewegung in 50er, 60er Jahren. Wir haben Sputnik 1 als erster künstlicher Erdsatellit Ende 58. Wir haben den Vietnamkrieg und die ganzen Demonstrationen darum.
Wir haben den Tod Kennedys 63.
Genau.
Um das weiterzuführen. Wir haben die Russen, die jetzt mit Sputnik in der Lage waren, Interkontinentalraketen zu verschicken und die Bombe hatten.
Ja.
Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Ich glaube, 1961, 62 haben die Russen die Zar-Bombe gezündet.
Genau.
Was die Amerikaner wussten. Also
63.
Alles nicht auf dem Buch.
Ja, 63 war die berühmte Rede von Martin Luther King. I have a dream. No. Also die ganzen Sachen. Ne? Also und auch dieser... Das Einzige, was natürlich passt, nämlich da passen diese Romane generell rein, dass dieser American Way of Life in Deutschland ganz groß war. Ja, also viele Jugendliche haben, keine Ahnung, Bill Haley und Elvis Presley gehört. Wenn die Erwachsenen damit geliebäugelt haben, sich irgendwie eine Einbauküche und Hollywood-Schaukeln in das eigene Heim zu schrauben. Und da passt natürlich diese Vision von dem amerikanischen Ermittler gut mit rein. Max?
Wisst ihr, was auch nicht auftaucht in dem Buch? Ne? Auch nur eine dunkelhäutige Person.
Ja.
Ja. Also wir haben ganz viele Migranten, ne, oder italienischstämmige Mafia, ne, dass wir auch in der Zeit schon auch dunkelhäutige Mafioso haben, spielt offensichtlich keine Rolle, weil es wahrscheinlich damals noch nicht so besonders bekannt war. Und interessante Side Facts. Dieses Streptomycin, von dem in dem Text die Rede ist, hat sogar bei der Entdeckung einen Nobelpreis für Medizin bekommen. Denn es ist ein Heilmittel für Tuberkulose. Es ist ein Antibiotikum. Es ist das erste Antibiotikum gegen Tuberkulose. Übrigens der erste, der dachte, dass er ein Antibiotikum gegen Tuberkulose entdeckt hat. Ratequiz mit Onkel Max. Alex?
Also ich würde sagen, der da zufälligerweise das Penicillin entdeckt hat, aber...
es war nicht Fleming. Ist,
keine Ahnung.
Robert Koch dachte, er hätte es entdeckt.
Robert Koch, stimmt, der hat ja geforscht dafür.
Na, aber er hat das Tuberkulin entdeckt und dachte halt, damit könnte er es heilen. Stellte sich aber raus, die Menschen starben auch daran, an seinem Heilmittel. Aber... dieser Wirkstoff wird noch heute in Abwandlung verwendet, um Tuberkulose nachzuweisen. Also das, was er dort entdeckt hat. Und es dauert weitere 50 Jahre fast, bis man dann endlich ein richtiges Heilmittel entdeckt. Also ein richtiges Antibiotikum dafür. Und das ist, also 53 kriegt das erste Nobelpreis. Also es ist schon 44 entdeckt worden, glaube ich. 43. Aber das fand ich schon ganz, ganz interessant, sagen wir es mal so. Und ich mag ja diese Entdecker, Robert Koch. Ich habe jetzt erst in Geschichte das behandelt, deswegen ist mir das noch relativ groß im Gedächtnis. Wen habe ich denn gemacht? Pasteur, Koch, Semmelweis und Röntgen. Als Große des 19. Jahrhunderts und Beginn des 20. Jahrhunderts.
Leibniz war total dämlich, 17. Jahrhundert.
Und der war, glaube ich, auch kein Mediziner, oder?
Der war Universalgelehrter, glaube ich, Mathematiker, Philosoph.
Leibniz. War das der gesagt hat, wir leben in der besten aller Welten, hier bezüglich der Theodizee?
Der hat den Keks erfunden.
Genau.
Ja, und
52 Zacken. Philosoph, Mathematiker, Jurist, Historiker, politischer Berater der frühen Aufklärer. Gilt als universaler Geist seiner Zeit und hat diese Leibniz-Rechenmaschine. Genau. Also ging er in die Richtung. Logiker. Boah. Der hat auch irgendwas. Ich dachte, der hat auch irgendwas in Richtung Medizin gemacht. Naja.
Ja gut, gehörte wahrscheinlich damals zum guten Ton, heimlich unentdeckt von der Kirche irgendwelche Leichen aufzuschnippeln.
Ja, bestimmt.
Das hat man ja, seit dem Mittelalter hat das ja jeder gemacht. Das
gehört auch heute zum guten Ton. Ich sag's nur keinem. Heute gut.
Okay, aber wenn wir schon mal bei der Kirche sind und wir haben vorhin von Italienern gesprochen, die Kirche, in der der Mafia-Boss, vor der der Mafia-Boss erschossen wurde,
ja. Wisst ihr noch,
wie sie hieß?
Ja? San Christostromos oder so. Chrysostromos.
Genau. Ist der dritte Funfact, das beweist, dass das nur ein Deutscher geschrieben haben kann. Und kein Amerikaner. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Kirche soll angeblich in der 86. Straße stehen. Dort steht keine Kirche, die irgendwie was mit dem heiligen Chrysostomus zu tun hat. Punkt Nummer eins. Das ist aber egal. Also als Autor kannst du die Kirche ja sonst da wohin setzen. Das Problem ist aber der Name, nämlich die Kirche San Chrysostomus. In den USA sagt man nicht San, sondern Saint. Und die würde dort eben St. John Chrysostom heißen.
Da bin ich auch drüber gestolpert.
Könnte man sagen,
Da bin ich auch drüber gestolpert, dass es nicht Saint heißt.
Dann könnte man sagen, okay, es könnte ja aber, weil er ja auch davon sagt, die Kirche ist von italienischen Einwanderern gebaut worden, könnte man sagen, okay, weil Heilige beginnt im Italienischen natürlich mit San, aber im Italienischen würde sie San Crisogono oder wie, keine Ahnung, wie man das ausspricht, heißen. Also die Kirche San Chrysostomus gibt es nicht, hat es nie gegeben. Ist eine reine Erfindung eines deutschen Autoren, würde kein Amerikaner so schreiben.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, wenn ihr keine weiteren noch zu besprechen...
Ich glaube, wir brauchen jetzt hier nicht genau keine Rosinenpickerei betreiben.
Ja, das zieht sich ja durchs Buch letztendlich.
Das zieht sich durchs Buch.
Kommen wir zum genau. Fazit, würde ich sagen.
Ja. Ich würde euch heute mal bitten, die Anfänge zu machen. Ich würde den letzten.
Okay, dann fange ich gerne an. Wenn das. Ja?
Mhm. Ja.
Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet. Dieses Büchlein las ich ein bisschen, wie sich ein James-Bond-Film schaut. Nur ohne weltbewegende Konflikte. Also pure Popcorn-Unterhaltung. Und du kommst durch das hohe Tempo überhaupt nicht dazu, über die Sinnhaftigkeit des eben Gelesenen nachzudenken. Der Text ist simpel, aber das heißt überhaupt nicht, dass er schlecht geschrieben ist. Und bis auf die Momente, in denen die Handlung wirklich offensichtlich einem vordefinierten Pfad wie so einem Gummiband gezogen folgen muss und die Protagonisten dementsprechend blind agieren müssen, gibt es irgendwie kaum Aufreger, die den Spaß verderben. Also das war ein wirklich schöner, und um an den Vergleich von vorhin mit dem Tatort zu bedienen, netter Sonntagskrimi. Und ich kann mir gut vorstellen, warum diese Reihe vor allen Dingen in den 60er, 70er Jahren so einen Erfolg hatte. Weil wenn das jede Woche, glaube ich, war der Erscheinungsrhythmus, ne? Wenn jede Woche ein so ein Heftchen rauskommt, bist du einfach immer 2 Tage die Woche damit gut beschäftigt oder bingst halt durch, aber machst du halt oder einen schönen Nachmittag und dann liest du das durch und freust dich schon auf die nächste Woche, auf die neue Geschichte. Ja, vor allem auch in einer Zeit, in der jetzt noch nicht jeder und überall permanent Fernsehen gucken konnte und Internet sowieso nicht, klar, war das so ein regelmäßiger Turnus von neuen Geschichten. Und das kann ich mir gut vorstellen. Nichtsdestotrotz, das ist, ich werde wahrscheinlich nicht nochmal so ein Buch lesen. Außer wir aus irgendeinem Gaudi machen wir zur 100. Buchbesprechung nochmal einen Jerry Cotton oder sowas. Also mal abgesehen von solchen Möglichkeiten oder uns fällt nochmal irgendwie ein lustiger Titel auf oder sowas. Aber Jerry Cotton und das Frontispitz oder sowas. aber wenn da nichts kommt, dann würde ich das wahrscheinlich nicht nochmal lesen, weil es ist einfach nicht bereichernd und es gibt genügend andere Literatur, die auch unterhält und dazu noch bereichernd ist. Aber es hat mir echt Spaß gemacht. Und dementsprechend, ich habe dem Ganzen, glaube ich, 5 Punkte gegeben, weil das ein ganz solides Büchlein ist. Gutes Mittelmaß, das tut nicht weh. Und es hat mir wirklich Freude bereitet. Ich habe erst überlegt, ob ich das irgendwie anders bewerten kann, also ob ich dem mehr Punkte geben soll, weil ich, wie gesagt, wirklich gut unterhalten wurde. Dachte ich mir dann, ich muss es aber einfach als das bewerten, was es ist. Und das ist nun mal weder ein Ausreißer nach oben noch nach unten. Und es ist ein ganz solides Mittelmaßbuch. Weil der Unterhaltungsfaktor hat sozusagen diese Schwächen ausgeglichen und deswegen kommen wir bei 5 Punkten aus.
Sehr gut.
Ach, ich muss ehrlich sagen, also ich weiß ja, was ich mir für eine Punktzahl aufgeschrieben habe, aber langsam aber sicher bekomme ich Bauchschmerzen damit.
Waren das mehr als 5?
Ja.
Ah, krass.
Denn ich möchte ehrlich sein, mir hat das richtig Bock gemacht. Also es hat mir wirklich Spaß gemacht. Das hatte, ich bin ja eigentlich kein Krimi-Fan, aber für einmal aller 5 bis 10 Jahre ist das wirklich richtig cool. Und das macht mir dann auch Spaß. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und unter so einem, ja, nennen wir es mal, positiven Trash-Begriff würde ich es mal bezeichnen. Das ist wie Sharknado gucken. Na klar ist das Rotz. Aber es ist mega unterhaltsamer Rotz. Versteht ihr, was ich meine? Und jetzt muss ich aber auch sagen, auf meiner Liste beurteile ich ja Bücher im Generellen. Und ich finde, hier müsste man halt so die doppelte Ebene aufmachen. Und das heißt für mich, in seinem Genre, für das, was es sein möchte, ist das wirklich eine 8. Das ist ein richtig nices Buch, unterhaltsam. Aber wenn wir es aus rein literarischen Aspekten sehen, also wo wir sagen, okay, sprachlich, also einfach auch Sinn der Handlung, Authentizität, Realismus, alle Dinge, die man ja an ein normales Buch durchaus anhalten würde, dann ist das maximal eine 2. Und das meine ich nicht mal böse. So. Und ich habe am Ende jetzt 6 Punkte gegeben, weil mich das wirklich gut unterhalten hat. Aber ich sehe halt dann Bücher auf meiner Liste, die von mir 5 bekommen haben, die einfach qualitativ 100-mal hochwertiger sind, an denen mich andere Stellen geärgert haben. Aber andersrum, insgesamt betrachtet, muss man sagen, die haben mir auch nicht so viel Spaß gemacht wie Jerry Cotton.
Denise Oder zum Beispiel hast du 4 gegeben.
Ja, da würde ich sogar den literarischen Wert auf eine ähnliche Ebene stellen. Aber gut. nein, das war gemein.
Wenn du es genauso siehst, 8 Punkte für den, was es innerhalb seines Kanons ist, 2 Punkte realistisch zusammengerechnet, 10 durch 2 ist 5. So bin ich auf meine 5 Punkte gekommen letztendlich, weil
vollkommen.
Man kann das nicht mit anderen Büchern vergleichen, sondern ich habe gesagt, okay, es hat echt gebockt, es war richtig cool, das mal zu lesen, aber auf der anderen Seite war es auch Hanebüchen hoch 10 und deswegen kommen wir irgendwo, es hat mir viel zu viel Spaß gemacht, um das unter 5 Punkten zu bewerten.
Genau, und deswegen bleibe ich auch bei meinen 6, einfach nur, weil mir das wirklich, wirklich Freude gemacht hat und dass ich mal wieder ein Buch so schnell lese, ist auch positiv, muss man ja auch mal anrechnen. Deswegen 6 von 10 Punkten. Alex.
Okay. Ja, ich wollte euch ja ursprünglich mit einer wunderschönen Liebesromanze überraschen. Am Ende wurde es dann doch Jerry Cotton, wie das Leben halt so spielt. Aber ich bin da nicht wirklich traurig drüber, denn im Großen und Ganzen, ihr habt es schon gesagt, hat Jerry Cotton nämlich richtig, richtig Spaß gemacht zu lesen. Ja, und bei aller auch berechtigter Kritik, das Buch an sich funktioniert, auch heute noch. Das ist halt so. Es ist inhaltlich, wir hatten es ja schon gesagt, wirklich teilweise absoluter Blödsinn, was da geschrieben steht. Eben, wie gesagt, das letzte Drittel, so konstruiert, wie ich das ganz, ganz, ganz selten erlebe. Aber in der Summe liest sich die Geschichte einfach weg. Man muss nicht besonders viel nachdenken. Es ist eigentlich, wo man so möchte, das ideale Buch für die Straßenbahn, für den Zug, für irgendeinen Wartebereich. Und das Schöne an dem Buch ist natürlich, also aus meiner Perspektive, erschienen in den 60er Jahren, es sagt natürlich wenig über die USA aus, aber es erzählt unglaublich viel darüber, wie wir Deutschen zum Zeitpunkt des Erstehens die USA gesehen haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Jerry Cotton auch so ein ganz kleines bisschen das USA-Bild der Deutschen geprägt hat. So wie meinetwegen knapp, weiß gar nicht, 80, 90 Jahre vorher Karl May mit seinen Winnetou-Geschichten. Der kannte die USA auch nicht, ne? Und ich denke, das wird ähnlich auch bei Jerry Cotton sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass das für viele Leser auch so die wöchentliche Reise, die kleine wöchentliche Reise in ein fernes Land gewesen sein könnte. Auch das vielleicht so ein Prinzip, was das so Ganze so erfolgreich gemacht hat. Dass das Büchlein somit und aufgrund der Entstehungsgeschichte der ganzen Serie stellvertretend für einen Teil der zumindest der jüngeren deutschen Literaturgeschichte steht. Das war so ein Fakt, der mich dann bei der Recherche auch so ein bisschen überrascht hat, angenehm überrascht hat. Also es war einfach mal cool, das Ganze mal so ein bisschen herauszufinden. Und wir haben über eine Sache haben wir noch gar nicht geredet. Jerry Cotton gibt es ja nun seit gut 70 Jahren. Und Philipp, ich weiß von dir, du bist mit Harry Potter aufgewachsen. Du warst, glaube ich, 11 oder 12, als der erste Band rauskam. Und ja, bist quasi mit Harry Potter älter geworden. Und bei Jerry Cotton ist das Ganze ja noch viel, viel extremer. Es gibt sicherlich ganz, ganz viele, die bloß ein oder zwei oder mal ein Dutzend von den Heften gelesen haben. Aber ganz, ganz, ganz viele haben sicherlich auch hunderte Geschichten gelesen. Und Jerry Cotton hat diese Leute also nicht nur über Jahre, sondern vielleicht sogar über Jahrzehnte begleitet. Und allein diese Vorstellung finde ich schon richtig, richtig cool. Also das ist echt was Tolles. Bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Also ich bin euch beiden sehr, sehr, sehr dankbar, dass ihr mit mir dieses Buch gelesen habt. Ihr hättet ja jederzeit sagen können, nee, wollen wir nicht. Ich bin ja nur auch kein Unmensch. Aber das habt ihr nicht gemacht. Daher Chapeau. Und es freut mich auch, dass euch das Buch so ein bisschen gefallen hat. Also ich wusste wirklich nicht, was ich damit anfange, als ich das Buch, was ich damit anrichte, als ich die Bücher gekauft habe. Und dementsprechend freut mich das auch sehr, dass ich ja aus Versehen alles richtig gemacht habe. Bleibt am Ende jetzt ja noch meine Wertung übrig. Das Buch an sich ist inhaltlich natürlich Rucks. Aber es hat Spaß gemacht, es zu lesen. Und das Ganze drumherum, diese ganzen Recherchen und sowas, es verleitet mich doch dazu, dem Buch einfach mal 7 Punkte zu geben. Schön. Denn manchmal darf auch einfach mal nur der Spaß im Vordergrund stehen.
Ja.
Und alles andere schieben wir mal zur Seite.
Absolut. Vielen Dank, dass du uns dieses Buch mitgebracht hast. Das hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, gerne.
Alleine und schon noch mal Schande über unser Haupt. Ne?
Also das wollte ich jetzt noch sagen. Das ist eigentlich der Punkt, warum wir nicht unser Veto eingelegt haben vorher, weil wir gehofft haben, dass wenn wir das durchziehen, dass uns dann die Absolution erteilst.
Die habt ihr hier mitbekommen.
Yes.
Die erteile ich euch.
Wir sind raus, Max.
Und dieses Mal sogar Mic Drop. Ohne
Aber Ave Maria. Wenn ihr meinen Geburtstag nochmal vergesst, ich sage euch, ich besorge uns ein Ein-Punkte-Buch.
Es ist in 2 Wochen schon wieder soweit. Nee, Moment.
Nur nicht ganz.
Ich hätte 2 Ideen, Alex, und ich werde sie dir nur sagen unter massiver Schmerzandrohung.
Oh.
Weil es ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Deswegen.
1,5 Monate noch. Diesmal steht's steht im Kalender drin. Ich habe mir eine Erinnerung gemacht. Ich vergesse das hoffentlich nicht.
Eigentlich müssten wir es jetzt ganz bewusst vergessen, um herauszukriegen, was Alex uns als Nächstes antun würde.
Ja.
Aber so oder der Month hast. Of Shame, das können wir eigentlich gerne mal so alle 1-2 Jahre einführen. Wir hatten ja auch schon mal den ein Twilight-Band aus der Sicht von
Edward. Ihm,
Stephanie
Meyer. Ja.
Gelesen. Das hat mich nicht so gut unterhalten.
Mhm.
Dementsprechend, können wir gerne mal wieder machen.
Ganz ehrlich, ich habe da ein Band draufstehen. Das Problem ist sehr umfangreich, aber ist aktuell ein Buch, was richtig viel gelesen wird auf BookTok und richtig gehypt wird. Und das ist so ein Buch, wo es mich mal schon manchmal in den Fingern gejuckt hat und dachte, das wäre, wenn wir das mal besprechen, das wäre auf dem Niveau von Stephanie Meyer, weil eben auch so ein Phänomen. Und wenn man das mal unter literarischen Gesichtspunkten analysieren würde, wäre das bestimmt. Ah, da wird mir
schmerzhaft,
glaube ich, viele Herzen brechen.
Nach der Aufnahme muss mir mal sagen, welches Buch das ist. Vielleicht haben wir das sogar schon da.
I doubt it. Aber vielleicht. Na, mal gucken. Machen wir dann. Gut. Dann wär's das heute von uns, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen, vielen, was kommt noch? Legt noch nicht auf.
Ja,
vielen, stimmt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für 50 Buchbesprechungen, die ihr uns schon hört und mehr. Das sind ja nur die offiziellen. Dazwischen kamen ja noch andere, wie die Witcher-Besprechung. Es macht uns einen Heidenspaß und wir werden das wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile tun. Wir verabschieden uns jetzt in unsere Sommerpause. Das ist die letzte Folge vor unserem Freimonat gewissermaßen. Im Juli kommt dieses Jahr keine Folge von uns oder kommen keine Folgen von uns. Ihr hört uns dann also im August wieder mit neuen Buchbesprechungen und neuen Sonderfolgen und allem, was dazugehört. Wir legen jetzt quasi einen Monat die Podcast-Füße hoch und nehmen uns mal Bücher zur Hand, die wir einfach mal so in unserer Freizeit lesen wollen. Da nutzen wir das auch immer gerne mal, um endlich mal auch Werke lesen zu können, die umfangreicher sind, die ansonsten einfach nicht so zwischendrin gelesen werden können. Und damit ihr natürlich jetzt nicht mit großen Fragezeichen hier in die Sommerpause entlassen werdet, was wir denn lesen, nennen wir euch unsere drei Werke, also jeder eins, was wir jetzt uns vorgenommen haben für die Sommerpause. Und
vielleicht ist eine Idee dabei für jemanden.
Genau. Alex, du darfst gerne den Anfang machen.
Ja. Ich habe jetzt wegen Jerry Cotton, ich habe das Buch tatsächlich schon begonnen, ich habe es jetzt wegen Jerry Cotton nochmal beiseite gelegt, aber ich werde jetzt in der Sommerpause endlich mal der Gesang der Flusskrebse lesen. Ich habe jetzt von vielen Seiten schon gehört, dass das ein ganz, ganz tolles Buch sein soll. Und das, ich bin vielleicht die ersten 40 Seiten, lass es 50 Seiten sein, die lesen sich schon sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, ob der Rest des Buches genau das halten kann. Du hast gesagt ein Buch, aber ich möchte noch eins nennen, weil ich habe vor ein paar Tagen ein Buch bestellt. Ich habe mich sehr gefreut. Es wurde nämlich nicht mehr aufgelegt. Ich habe es aber in einem fast hoffentlich neuwertigen Zustand bekommen. Und zwar Lohn der Angst von, keine Ahnung, Georges Arnaud. Sagt euch nichts, das ist schade. Schaut euch den Film an. Dann.
Okay.
Aber das ist echt schade jetzt.
Okay. Nee, sagt mir gar nichts. Müssen wir nochmal drüber quatschen. Ansonsten müssen wir einen Film an mal machen. Aha.
Filmabend machen, ja. So, ihr zwei, meine Lieben.
Max, was nimmst du mit?
Ich mache ein kleines Quiz draus, wie immer. Ah. Und mit euch funktioniert das sogar. Denn ihr könnt beide ein bisschen Latein. Ich nehme den Virtuosen der deutschen Literatur.
Wirr heißt Mann. Thomas Mann?
Ja.
Wortwitz? Ja, okay.
Ich hab's schon neben mich gelegt.
Es ist welchen denn?
Aus der ganz tollen Edition der Frankfurter Ausgabe.
Ja.
Nämlich den Dr. Faustus. Ach Gott. Und diese Ausgabe ist famos und unangemessen teuer. Aber das ist mein Plan. Gegebenenfalls switche ich noch auf einen anderen Text von ihm um. Ich habe vor kurzem das ist eigentlich noch interessant. Wusstet ihr, dass es sowas wie einen Bezahldienst der ARD gibt?
Nee.
Ja, es gibt einen Streamingdienst der ARD, heißt ARD Plus. Kostet 5 Euro im Monat. Da kannst du sowas wie die ganzen alten Lindenstraße-Folgen gucken oder Ein Herz und eine Seele. Aber auch eine Filmserie, die in den frühen 2000ern rauskam und viele Preise bekommen hat tatsächlich, oder was heißt Preise, war critical acclaimed, Die Manns, ein Jahrhundertroman heißt es, sind drei Teile, anderthalb Stunden und ist quasi mit großen deutschen Schauspielern, also Armin Müller-Stahl heißt er so. Spielt Thomas Mann herausragend. Also wirklich herausragend, wie er das macht. Und dann diesen Menschen auf ihrem Lebensweg zu folgen. Und das ist immer unterbrochen mit Interviewaussagen von Golo Mann, teilweise Katja Mann, Erika Mann, den ganzen Kindern und so weiter. Wahnsinnig spannend. Und da bin ich gerade wieder so ein bisschen auf hängen geblieben. Nicht, dass ich den Dienst abonniert hätte, sondern ich habe mir die Serie einfach so mal gekauft. Und ich bin gerade so im Mann-Hype.
Okay.
Krass. Was heißt unverschämt teuer? 70 Euro?
Aus Gründen meiner persönlichen Unversehrtheit möchte ich das nicht öffentlich im Podcast sagen. Vielen Dank.
Oh. Die Frau weiß noch gar nichts davon.
Die sind alle Gebrauch gekauft. Easy, macht dir keine Sorgen, alle Gebrauch gekauft.
Ich stand heute im Buchladen schon und dachte mir, statt ja zwischen der Entscheidung, kaufe ich jetzt Krieg und Frieden als Paperback für 35 Euro, das ist wahrscheinlich das teuerste Paperback, das ich mir je gekauft habe oder kaufen werde, oder für 68 Euro die gebundene zweibändige Version, und dachte ich mir, oh, aus Vernunft habe ich nur das Paperback genommen. Ob das wirklich vernünftig ist, ein 2000 Seiten Paperback zu lesen, weiß ich noch nicht. Ob das besser wäre, jeweils 1000 Seiten Hardcover zu lesen? Mal schauen.
Wer billig kauft zweimal. Du weißt, wie es ist.
Ja, dann kaufe ich einfach noch die Hardcover-Ausgabe hinterher. Ne? Aber ich muss sagen, das ist nicht das Buch, was ich mir für den Sommer vorgenommen habe. Denn so gerne ich das jetzt gerade lesen würde, weil ich gerade ein bisschen Hype bin, habe ich mir für diesen Sommer ein anderes Buch vorgenommen. Das hatte ich mich auch meiner Freundin versprochen. Ich lese endlich, und wir können an das Gespräch vorn anknüpfen mit Harry Potter, den finalen letzten Band von Harry Potter, den ich nie gelesen habe.
Sehr schön.
Also ich habe nur die ersten, keine Ahnung, 50 Seiten gelesen. Und dann bin ich ja drüber abgestorben, weil mich irgendwas gestört hat. Und es darf nicht sein, dass dieser Band nie gelesen wurde. Ich weiß zwar, wie die Geschichte ausgeht, durch die Filme natürlich, aber die Romane sollen ja noch ein ganzes Stück weitergehen, beziehungsweise ein ganzes Stück ausführlicher Dinge beschreiben. Es gibt ja auch komplette Szenen, die im Film fehlen. Und dementsprechend wird es jetzt diesen Sommer der Sommer sein, in dem ich endlich den letzten Harry Potter Band nachhole. Und dann mal gucken, das sind ja auch irgendwie 800, 900 Seiten, von daher mal schauen, wie schnell ich da durchkomme. Aber ich denke, das passt ganz gut. Und dann habe ich das auch geschafft und dann kann ich das auch endlich als abgehakt verbuchen. Ja.
Sehr gut.
Wunderschön. Dann, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, bleibt gesund, lest was Schönes, schreibt uns sehr, sehr gerne, was ihr über den Sommer lest, ob ihr irgendwas mit auf die Liege in den Garten oder an den Strand oder wohin auch immer es euch verschlägt, nehmt. Ansonsten hören wir uns dann im August wieder. Macht's gut. Lest was Schönes. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.
Viel Spaß. Tschüssikowski.